Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Neue Konzepte für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften in München. Bis 2050 sollen ca. 70% der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Schon heute liegt der Anteil bei ca. 55%. Das heißt, alle Zukunftsfragen der Menschheit werden in den Städten beantwortet werden müssen. Und Städte haben das Potenzial, Pioniere des Wandels zu sein. Die hohe Dichte an sozialer Vielfalt, kurze Wege, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Zugang zu Kultur, Bildung und Infrastruktur, eine demokratische Öffentlichkeit, dies alles können Faktoren sein für ein kreatives Labor, das neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft hervorbringt. Und obwohl unstrittig ist, dass wir unser Leben und Arbeiten, unser wirtschaftliches Handeln und unser Konsumverhalten auf Nachhaltigkeit programmieren müssen, ziehen nur selten alle Akteure an einem Strang. Vielmehr werden noch immer von großen Teilen der Münchner Bevölkerung beispielsweise Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz mit Verzicht und Verlust an Lebensqualität verbunden. Dieser Auffassung bzw. diesen Ängsten wollen wir mit der Sendereihe entgegentreten. Heute diskutieren wir darüber, wie wichtig für ein nachhaltiges Leben und Wohnen grüne Oasen, Parks, Bäume, Grünstreifen etc. sind. Leider befindet sich München, insbesondere der Münchner Norden, auf den wir heute schauen, auf keinem guten Weg. Es wird in den nächsten Jahren viel Grün verschwinden und viel Beton dazukommen. An erster Stelle steht da natürlich die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme SEM in Feldmoching, die Bebauung des Eckgarten-Idylls oder die Vorhaben in der Siedlung Ludwigsfeld. Darüber wurde ja schon ausführlich in den Medien berichtet. Deswegen schauen wir heute auf drei kleinere Orte, zwei Wohncarrés und ein Viertel im Norden und Westen von Schwabing, wo Stück für Stück Bäume und Grün einer Bebauung weichen mussten oder demnächst weichen könnten. Wir sprechen zuerst mit Marina Burwitz, eine Mieterin in einem Carré an der Karl-Theodor-Straße, das massiv nachverdichtet werden soll. Auch das Domag-Viertel ist ein Musterbeispiel dafür, wie man es in Zeiten des Klimawandels nicht machen sollte. Das sagt Thomas Meyer von der Bürgerinitiative Mehr Grün im Domag-Viertel. Wir waren vor Ort und haben uns mit ihm unterhalten. Und Rudi Knaus, Mitglied im Bezirksausschuss Schwabing-West, berichtet uns über die Pläne, im preisgekrönten Innenhof des Hohenzollern-Karrees einen Neubau hinzustellen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Eine grüne Oase mitten in Schwabing. Nein, gemeint ist nicht der Luitpoldpark und schon gleich gar nicht der Englische Garten. Es geht um eine ganz kleine Oase. Es geht um 3 8-stöckige Häuser zwischen Karl-Theodor, Ansprenger, Unertel und Degenfeldstraße. Zwischen den Wohnblocks gibt es viel Grün, viele, viele Bäume und einen Kinderspielplatz. Mit dieser Idylle könnte es aber bald vorbei sein. Die Bayernversicherung Lebensversicherung AG, der Grund gehört, hat bei der Lokalbaukommission einen Antrag auf Vorbescheid eingereicht. Das Unternehmen möchte wissen, ob es möglich ist, die meisten Grünflächen zwischen den 3 Hochhäusern zu bebauen. Wie das aussehen könnte, wenn die Pläne der Grundbesitzerin Wirklichkeit werden, das haben wir Marina Burwitz gefragt, die in einem der Häuser lebt. Zunächst baten wir sie zu beschreiben, wie das Karree zurzeit noch aussieht.
Also wir befinden uns hier auf einem Karree von knapp 1800 Quadratmeter Fläche, ganz nah am südwestlichen Bonner Platz. Und das Areal ist sehr markant, weil es sticht aus der umgebenden Bebauung ein bisschen raus. Wir haben hier 3 Punkthäuser, die sind 9-geschossig. Zur Karl-Theodor-Straße hin schließt es mit einem Riegel ab, aber das war schon immer bebaut. Und diese Punkthäuser, die wurden Anfang der 60er Jahre errichtet. Und Nachbarinnen und Nachbarn haben mir erzählt, dass das aus einem Siegerentwurf bei einem Architektenwettbewerb hervorging. Das heißt, wahrscheinlich wollte man damals schon einen optischen Gegenpunkt schaffen zur sonstigen Umgebung, die alle mit Blockrandbebauung bebaut ist und ist stattdessen in die Höhe gegangen. Und so bleibt eben um die Punkthäuser rum viel Platz für Grün, für Bäume, für Licht, Luft. Einen Spielplatz haben wir hier. Und sogar eine ganze Wiese. Da steht in der Mitte eine Tischtennisplatte, weil die dürfen wir auch benutzen, die Wiese ansonsten eigentlich nicht, da gilt Rasen betreten verboten. Aber egal, wir haben eine richtig grüne Oase hier und eine Nachbarin ist neulich, als das Bauvorhaben publik wurde, mal rumgegangen und hat gezählt, dass wir fast 70 Bäume hier auf dem Areal haben. Wir haben Eichhörnchen, wir haben Igel, in den Hecken brüten Vögel, wir haben Amseln, Meisen, Buntspechte, Buchfinken, Grünfinken, Rotkehlchen. Ist also sehr belebt hier mit Menschen und Tieren.
Genau, und damit soll es bald passé sein, wenn die Pläne des Grundbesitzers sich bewahrheiten. Was ist denn da geplant?
Die Grundbesitzerin ist die Bayernversicherung Lebensversicherung AG. Das ist ein Unternehmen des öffentlichen Rechts, gehört also eigentlich in die öffentliche Hand, ist wiederum eine Tochter der Versicherungskammer Bayern, die wiederum zur Sparkassenfinanzgruppe gehört. Das macht das Ganze so ein bisschen besonders, weil es eben nicht so eine von den üblichen Heuschrecken ist, ne? Die plant aber hier 100 neue Wohneinheiten mit 2 Tiefgaragen und dann noch einen Kindergarten hier in der Mitte. Dazu sollen die ganzen Prunkhäuser hier Wand zu Wand mit einer Blockrandbebauung verbunden werden, mit einer 5-geschossigen. Die folgt dann entlang der äußeren Grundstücksgrenze. Das hätte zur Folge, dass bei uns 35 Mietparteien ihre Wohnungen, so wie sie jetzt sind, verlieren, weil die teilweise oder ganz unbewohnbar werden. Vor allem 15 Einzimmer-Apartments werden komplett unbewohnbar, weil die dann verdunkelt sind. Und der Rest wäre quasi teilverdunkelt, der Rest von den 35 Mietparteien. Und wie das ausschaut, wenn was verdunkelt wird, kann man in der Nachbarschaft sehen, in der Unertelstraße. Da sind nämlich gerade Fenster verbaut, zugemauert worden wegen einer Nachverdichtung. Dann hier im Innenhof, wo wir jetzt sitzen, steht dann ein weiterer 5-Geschosser mit einem Kindergarten für 50 Plätze. Und auf die Punkthäuser obendrauf kommt noch ein 10. Stock mit einer Art Penthouse. Das heißt, unser grünes Idyll wird eigentlich brutalstmöglich zerstört. Und das nach 60 Jahren. Hier ist 60 Jahre lang so gut wie nichts passiert, außer dass man immer die Tischtennisplatte gebaut hat oder dieses Häuschen für die Müllcontainer. Und jetzt fällt der Bayernversicherung auf, dass die Punkthausbebauung sich nicht in die Umgebung einfügt und störend wirkt und das Areal deshalb mit einer Blockrandbebauung bebaut werden soll.
Also das heißt mehr oder weniger, dass viele Grün wirkt störend. Und in der Süddeutschen Zeitung konnte man ja auch lesen von der, ich muss auch immer nachschauen, wie die genau heißen, Bayernversicherung Lebensversicherung AG, Zitat, das Verhältnis von Freifläche zu überbauter Fläche werde sich im Rahmen der umliegenden Bebauung bewegen. Teilte die Versicherung mit. Klingt ja eigentlich ganz okay so, oder?
Ja, da muss man natürlich erstmal wissen, was die mit Freiflächen meinen. Meinen die einfach Flächen, die frei sind, egal ob versiegelt oder grün? Und wenn man dann sich mal auf Google Maps die Innenhöfe in der Umgebung anschaut, per Luftbild, dann sieht man, dass da alles dabei ist. Von komplett versiegelt mit Garagenhäusern bis zu großzügigen Grünflächen. Und wir wissen nicht, was die jetzt meinen und so wie der Bauplan gestaltet ist, wird tatsächlich gar nicht viel Grün übrig bleiben. Also ich schätze mal, dass 90% von unserem Grünbestand, also es schließt Hecken und Bäume ein, dann einfach weg sind.
Wenn wir das jetzt, also das Grün geht weg, die Lebensqualität sinkt, würde ich jetzt mal sagen, wenn viele Bäume verschwinden müssen, die Grünflächen massiv reduziert werden. Was hat denn das, wenn wir das aus klimatischer Sicht mal betrachten, welche Folgen hat denn das fürs Mikroklima hier?
Also die Veränderungen fürs Mikroklima werden gravierend sein, das liegt auf der Hand. Eine massive Nachverdichtung, die schließt da das ganze Quartier dann ab. Da geht eine ganz wichtige Frischluftinsel fürs ganze Viertel verloren, die in den immer heißer werdenden Sommern auch für notwendige Kühlung sorgt. Wobei vielleicht Insel auch der falsche Ausdruck ist, weil wir stehen in Verbindung mit der Degenfeldstraße vorne, wo ein ganz langer Grünstreifen besteht und der ist in der Klimaanalyse der Stadt München von 2014 auch ganz eindeutig als kühlender Grünzug erkennbar auf den Klimakarten. Das heißt, durch die Bebauung wurde diese Verbindung komplett gekappt. Also weder hätten wir Frischluft auf unserem Areal, noch würde Frischluft von der Degenfeldstraße herüberkommen. Das heißt, unser Wohnkarree würde sich in einen Hotspot verwandeln. Und man weiß ja, dass Hitze ein großes Gesundheitsproblem darstellt und gerade für ältere Menschen. Und wir haben hier sehr viele alte und ältere Menschen hier leben. Das ist fatal, weil Klimaschutz ist eben halt auch Gesundheitsschutz. Und das sollte eigentlich gerade eine Versicherung wissen, ne, die sich um Gesundheit und Leben kümmert. Am Klimathema zeigt sich aber auch der ganze Widersinn des Bauvorhabens. Also zum einen an der Zerstörung von bestehendem Wohnraum, aber auch an der Klimafrage. Weil zum Beispiel hat das Wohnministerium des Freistaats gerade aktuell einen Projektwettbewerb ausgerufen, bei dem sich Kommunen mit Projekten zum klimagerechten Städtebau bewerben können. Dann läuft an der TU München gerade eine Studie zur grünen Stadt der Zukunft, direkt hier in München mit verschiedenen Reallaboren, wo ausgewählte Wohnquartiere untersucht werden, wie man die grüner gestalten kann. Dann hat die Stadt München selber den Klimanotstand im Dezember ausgerufen. Und außerdem gibt es schon länger von der Stadt ein Förderprogramm, das sich nennt Grün in der Stadt, wo gezielt die Begrünung von Innenhöfen unterstützt wird, während uns das ganze Grün jetzt genommen wird. Also das Thema klimaresiliente Stadt ist ein heißes, ein aktuelles Thema, was überall diskutiert wird. Und jetzt kommt die Bayernversicherung als öffentlich-rechtliches Unternehmen daher und tut so, als gäbe es die ganzen Diskussionen und Überlegungen nicht, sondern will uns dann mit Dachbegrünung auf den Neubauten abspeisen, die natürlich nie und nimmer das ausgleichen können, was wir jetzt hier haben.
Jetzt könnte man ja dem Unternehmen zugutehalten, dass es bezahlbaren Wohnraum schaffen möchte. Ist das so? Wissen Sie, was hier für Wohnungen entstehen sollen und könnten die nicht helfen, die Wohnungsnot in München zu lindern, die es ja gibt?
Also im Moment wissen wir noch gar nicht, welche Art von Wohnungen hier entstehen sollen. Tatsache ist, dass die Bayernversicherung jetzt nicht unbedingt der typische Heuschreckeninvestor ist. Aber natürlich werden auch bei uns in der Wohnanlage ständig die Mieten erhöht, wenn es zu einem Wohnungswechsel kommt. Und während wir Altmieter noch so Mietverträge mit fixen Mieten haben, wissen wir von Mietern, die erst vor ein paar Jahren eingezogen sind, dass die jetzt zum Beispiel Indexmietverträge haben. Und gerade unsere älteren Nachbarinnen und Nachbarn, die ja schon 50, 60 Jahre zum Teil hier leben und super günstige Wohnverträge haben oder Mietverträge, die haben Angst, dass sie ihren bezahlbaren Wohnraum verlieren und stellen sich die Frage, ob sie sich eine eventuelle Ersatzwohnung überhaupt noch leisten werden können. Und die Frage ist halt auch, für wen ist die Wohnung da noch bezahlbar, ja? Wenn ich hier eine Bäckereifachverkäuferin in Rente habe, die vielleicht schon 20 Jahre hier wohnt, in einem der Einzimmer-Apartments, die zerstört werden sollen, die kann sich nichts anderes mehr leisten. Auch wenn jetzt hier modernisiert wird und die Kosten umgelegt werden, dann kommt die auch schon an die Grenzen. Vor allem, wenn sie da noch gesundheitliche Einschränkungen hat und an eine Erdgeschosswohnung gebunden ist. Ja? Also da zeigt sich der ganze große zweite Widersinn des Projekts. Ich verstehe nicht, was daran sozial verträglich sein soll, wenn 100 vielleicht bezahlbare Wohnungen auf Kosten von 35 bereits bestehenden Wohnungen errichtet werden sollen. Und diese 35, die hier kaputt gehen, sind zum Teil noch sehr günstige Mieten ermöglichen und eben vielen alten Menschen einen günstigen Wohnraum und einen gewohnten Lebensraum ermöglichen, der ihnen dann entzogen wird, ja.
Jetzt hat ja der Bezirksausschuss das Bauvorhaben, beziehungsweise genauer gesagt den Vorbescheidsantrag einstimmig abgelehnt. Wie hat der Bezirksausschuss das begründet? Sie sitzen ja auch im Bezirksausschuss und kann das Votum des BA, also des Bezirksausschusses, helfen?
Also das Votum ist so zustande gekommen, wir haben vom Unterausschuss Bauen, in dem ich auch Mitglied bin, das Gespräch mit der Eigentümerin gesucht und mit der Bauherrin. Aber sowohl der Architekt wie die Bauherrin haben einen Termin abgelehnt, der kam dann nicht zustande. Wir haben dann im Bezirksausschuss einstimmig dagegen votiert, auch weil Schwabing-West jetzt schon einer der am dichtesten besiedelte Stadtbezirke München ist, weil unheimlich viel Grünfläche und Baumbestand kaputt geht und damit sich das Mikroklima im Viertel verschlechtern wird. Und auch gar nicht klar ist, wie die das dann handhaben wollen, wenn hier 100 neue Wohneinheiten sind. Da braucht man ja auch Straßen und Wege, ob die verbreitert werden müssen und so weiter und so fort. Ne? Aber unser Votum hat leider nur empfehlende Wirkung.
Welches Votum ist dann entscheidend?
Letztendlich entscheidet die Lokalbaukommission. Ne? Und wenn die sieht, die rechtlichen Vorgaben mit Abstandsflächen, Geschosszahlen sind eingehalten worden, dann gibt die ihr okay, und das ist das Traurige dran, weil klimagerechtes oder sozialgerechtes Bauen ist ja gesetzlich nicht verankert. Ne? Da hat man auch keine Handhabe.
Das klingt erstmal nicht so gut oder klingt auch schon so, als könnte man da nicht mehr viel Gegenwehr leisten. Trotzdem hat der Bezirksausschuss den Mieterinnen und Mieter hier empfohlen, eine Mietergemeinschaft zu gründen. Ist das passiert?
Ja, wir haben mittlerweile eine Mietergemeinschaft gegründet. Die nennt sich Mietergemeinschaft Andekat. Das ist ein Akronym aus den umgebenden Straßen. Uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir hier mit einer starken gemeinsamen Stimme gegenüber der Bayernversicherung auftreten und ihr klar machen, dass sie sich nicht einfach über uns hinwegsetzen können. Und es ist auch ein wichtiges Signal, gerade für unsere älteren Nachbarinnen und Nachbarn, dass wir sagen, hey, wir kümmern uns um euch. Wir wissen, ihr habt vielleicht jetzt nicht mehr so ganz die Kraft, euch zu engagieren, aber wir stehen hinter euch. Und es ist aber auch ein Signal an die Stadt, dass wir uns nicht nachverdichten lassen wollen, ja, und auch schon gar nicht auf so geradezu gewalttätige Weise und im dichtest besiedelten Bezirk Münchens. Da müssen endlich auch Lösungen her, um gerade die Nachverdichtung in so einem dicht besiedelten Bereich einzuschränken, vor allem wenn es um Grünflächen geht, die dann zerstört werden.
Könnten die Mieterinnen und Mieter damit leben, wenn man da jetzt an diesen drei Wohnblöcken einfach, ich sag mal, 1, 2, 3 Stockwerke obendrauf baut und sonst aber das viele Grün, die vielen Bäume einfach erhält?
Ich denke, ja. Die Frage ist allerdings, ob die Häuser das mitmachen. Die sind halt jetzt auch schon 60 Jahre alt und das müsste man erstmal statisch prüfen, ob das möglich ist. Also ich glaube, 3 Geschosse packen die nicht. Das andere Problem ist dieser vielbesagte Paragraph 34 der Baugesetzordnung. Der besagt, dass sich eine Bebauung in die Umgebung einfügen wird. Mit dem begründet ja die Bayernversicherung jetzt ihre Umbaupläne oder Neubaupläne, ne? Und wenn die Hochhäuser dann zu hoch werden, dann kann das sein, dass die Lokalbaukommission sagt, nö, das dann doch nicht, ja, ist zu hoch. Alles ein bisschen widersinnig.
Okay, letzte Frage. Jetzt ist Sommerpause. Wie geht's dann nach der Sommerpause weiter? Der Bezirksausschuss hat keinen Termin bekommen beim Unternehmen. Versucht die Mietergemeinschaft jetzt Kontakt aufzunehmen?
Ja, wie gesagt, im Moment ist gerade Sommerpause, aber wir werden den Kontakt aufnehmen, das Gespräch suchen. Wir wollen uns natürlich auch weiterhin in der Öffentlichkeit Gehör und Aufmerksamkeit verschaffen und auch die Diskussion anschieben, nochmal, wobei die eigentlich schon herrscht, wie man auch die letzten Grünflächen mitten in der Stadt vor einer Bebauung schützen kann. Und gerade auch bei den öffentlichen Grünflächen, die wirklich der Stadt gehören, ist ja das Problem nicht so groß. Das Problem sind die, die privat sind, ja. Wie kann man die noch schützen, ja? Wobei das bei uns ja so ein Zwitterding ist zwischen privat und öffentlich-rechtlich, weil eben die Eigentümerin eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist, ne?
Sie haben es ja schon angedeutet, rechtlich kann man da nicht viel machen. Also der Rechtsweg scheidet wahrscheinlich aus, oder?
Es kann sein, dass zumindest die Wand-an-Wand-Bebauung nicht so einwandfrei und so glatt geht, weil die Mieter, deren Grundriss deswegen verändert wird, und ich gehe mal davon aus, dass wenn man die Fenster verbaut kriegt, dass das eine Grundrissänderung ist, und zumal wenn der Balkon dann weg ist, die hätten eine Handhabe, dass sie da Einspruch einlegen.
Sagt Marina Burwitz, eine der Mieterinnen im Carré Karl-Theodor, Ansprenger, Unertel und Degenfeldstraße, das massiv nachverdichtet werden soll. Laut dem statistischen Taschenbuch der Landeshauptstadt München hat die Stadt nicht einmal einen Grünanlagen- und Grünflächenanteil von 15%. Trotz Englischer Garten, Luitpoldpark, Isarau, Nymphenburg, Hirschgarten, Ost- und Westpark oder den städtischen Friedhöfen. Und viele der kleinen, aber wichtigen Grünflächen in den Stadtvierteln werden zudem sukzessive nachverdichtet bzw. versiegelt. Auch wenn das Areal, über das wir eben gesprochen haben, also hier an der Karl-Theodor-Straße, keine öffentliche Grünanlage ist, dem Klima ist das egal, ob privat oder öffentlich. Nicht öffentliche Grünanlagen, Grünstreifen, grüne Innenhöfe sind sogar noch stärker den Begehrlichkeiten der Immobilienunternehmen ausgesetzt. Nachverdichtung ist das Gebot der Stunde in der Stadt. Blättern Sie einfach nur mal die Zeitung durch. Das aber geht zu Lasten des Klimaschutzes. Welche Faktoren beeinflussen überhaupt das Stadtklima? Es sind dichte oder lockere Bebauung, vorhandene oder fehlende Vegetation, die Emission von Luftschadstoffen und die Emission von Abwärme. Eine ganz wichtige Rolle kommt den Bäumen zu. Sie sorgen für saubere Luft, ein kühleres und feuchteres Stadtklima. Dazu kommt noch, Pflanzen und Bäume sind für die Artenvielfalt in der Stadt unerlässlich. Deswegen ist der Vorstoß der grün-roten Stadtratsfraktionen vom 3. September, in jedem Stadtteil Münchens Flächen auszuweisen, auf denen Mini-Wäldchen angelegt werden, zwar lobenswert, aber das reicht bei weitem nicht, das, was an anderer Stelle kaputt gemacht wird, auszugleichen. So lässt sich der Klimawandel nicht wirklich bekämpfen und so bleibt die Stadt nicht lebenswert.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Gepflasterte Gehwege mit einer Breite von 5 bis 8 Metern. Große gepflasterte Plätze, kaum Bäume, kaum Grünstreifen. Nein, wir befinden uns nicht in einer Fußgängerzone einer mittleren Kleinstadt, sondern im Münchner Domagviertel, dem jüngsten Stadtviertel der Stadt. Alles grau in grau, obwohl das im Bebauungsplan zunächst noch alles ganz anders geplant war. Das Domagviertel sollte eine grüne Oase werden und nichts anderes möchte man eigentlich in Zeiten des Klimawandels von den Stadtplanern erwarten wollen. Dass daraus nichts geworden ist, hat unter vielen Bewohnern für Unmut gesorgt, sodass sich im Herbst 2018 die Bürgerinitiative Mehr Grün im Domagviertel gegründet hat. Einer der Sprecher der Initiative ist Thomas Meyer. Ihn haben wir im Domagviertel getroffen und gebeten, das Viertel, das gleich neben der Parkstadt Schwabing liegt, mal zu beschreiben.
Ich wohne im neuen Domagviertel, neu insofern als der Bau dieses Viertels erst vor einigen Jahren abgeschlossen wurde, ungefähr 2015, 2016, je nach Baufeld. Die Baufelder sind aufgeteilt. Es gibt Genossenschaften hier, Wogener und Wagnis. Es gibt sogenannte Baugemeinschaften hier. Den größten Anteil an Wohnungen hat die städtische GEWOFAG. Und es gibt auch eine Menge Wohnungen von rein renditeorientierten Bauträgern, Eigentumswohnungen mit entsprechenden Preisen.
Vielleicht so ein paar Zahlen, wenn Sie die parat haben. Wie viele Menschen wohnen hier? Wie groß ist das Viertel? Was gibt es an Gastronomie, Gewerbe, Bildungseinrichtungen etc. etc.?
Also es sind gut über 1000 Wohnungen. Die genaue Anzahl der Bewohner, die habe ich jetzt nicht parat. Es gibt Gastronomie, ein genossenschaftliches Gasthaus. Es gibt zwei Pizzerien. Gewerbe hält sich in Grenzen. Also es gibt alle möglichen Gewerbegeschichten, die eher in Richtung Internet laufen. Aber jetzt so sichtbares Gewerbe, handwerkliche Art und so weiter, findet man hier nicht.
Jetzt beklagen Sie bzw. die Bürgerinitiative, an der Sie mitwirken, dass in Ihrem Viertel die Flächenversiegelung völlig aus dem Ruder gelaufen ist, obwohl im Bebauungsplan von viel mehr Grün und von viel mehr Bäumen, ja von richtigen Alleen, die Rede war. Vielleicht gehen wir mal hin zu ein paar Beispielen, woran lässt sich das festmachen und können Sie das mal schildern, wie es hier ausschaut. Wir sind ja hier schon an einem Ort hier und ich sehe hier überbreite Gehwege. Man fragt sich ein bisschen, wie viele Leute sollen da täglich gehen? Also es müssen ja Tausende sein.
Also die Gehwege hier in der Gertrud-Gruner-Straße und im anderen zentralen Straßenbezirk, Max-Bill-Straße, die Gehwege allein, die sind bis zu 8,50 Meter breit. Dann sind in den Gehwegen anno diese Parkplätze untergebracht und dafür ist der Abstand der Bäume bis zu 30, 35 Metern voneinander. Also es ist im Gegensatz zur Planung in anderen Stadtvierteln, die auch noch nicht so alt sind wie die Parkstadt Schwabing oder Stadtviertel auch aus den 50er, 60er, 70er Jahren, haben eine wesentlich intensivere Grünausstattung. Da stehen die Bäume gewöhnlich in Rasenbeeten und der Abstand ist 8 Meter, 5 bis 8 Meter, das ist so der Durchschnitt. Und unser Stadtviertel als jüngstes neues Stadtviertel hat diese ganzen Erkenntnisse in Bezug auf Klimawandel, möchte man meinen, dass es dann noch grüner sein müsste, aber es ist genau das Gegenteil. Also unser Stadtviertel ist eigentlich ein Musterbeispiel für ein Stadtviertel, wie man es in Zeiten des Klimawandels nicht machen soll. Es ist ein Modell, wie es nicht sein sollte.
Gehen wir mal kurz noch um die Ecke, da sehen wir nämlich gleich auch so ein Modell, wie es nicht sein sollte. Wenige Meter weiter weg ist hier ein Platz, der mit Pflastersteinen zubetoniert ist, kann man sagen. Dann geht es weiter mit riesigen Kiesflächen. Man fragt sich ein bisschen, wer hat sich das ausgedacht? Zumindest es stehen eine Menge Bäume da, das muss man sagen. Und wenn die mal gewachsen sind, bieten die natürlich schon auch Schatten. Aber wie kann man auf sowas kommen? Was haben Sie denn da für Erklärungen? Was hat die Stadt denn eigentlich zu Ihnen gesagt? Warum musste hier so viel Beton hin?
Da waren wir auch sehr erstaunt, wie dieser Platz, es ist ein Eingang zu dem eigentlich sehr schönen Park, dass der so üppig mit verplattet wurde und dass auch so riesige Flächen auch noch im Park mit Kies versehen wurden. Was sich die Stadt dabei gedacht hat, das ist uns eigentlich rätselhaft. Es ist natürlich pflegeleichter, das kann man schon sagen. Pflegeleichter, wie wenn man überall Grünflächen hat. Aber es ist auch dem geschuldet, dass die verschiedenen Ämter in der Stadt, Planungsamt, Gartenamt und so weiter, dass die Koordination offensichtlich nicht gut gelaufen ist. Also normalerweise in Zeiten des Klimawandels, das ist ja unsere Forderung für zukünftige Stadtviertel, dass als erstes die Grünplanung gemacht wird und dem alles andere untergeordnet wird. Und so war es hier in dem Stadtviertel sicher nicht.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt noch eine ganz eklatante Stelle, wo massiv alles grau in grau ist. Das ist 10 Minuten weg, da gehen wir jetzt nicht hin, aber wie schaut es da aus?
Das ist der sogenannte Bauhausplatz. Ich weiß nicht, ob sich die Bauhausgründer im Grabe umdrehen würden, wenn sie diesen Platz sehen. Der Bauhausplatz ist der zentrale Platz im Viertel, auch mit Geschäften. Und der ist vollkommen verplattet, zubetoniert. In der Mitte sind doch einige Bäume gepflanzt, aber die Bäume sind auch praktisch auf einer Kiesoberfläche, wasserdurchlässig schon, aber es ist ein Platz grau in grau. Und unsere Forderung ist ja deswegen grüne Oase statt grauer Betonwüste.
Welche Folgen hat denn das für die Bewohnerinnen und Bewohner, dass hier alles grau in grau ist? Sie haben das ja auch kürzlich versucht darzustellen. Sie haben Temperaturmessungen gemacht, morgens, mittags, nachmittags, abends. Was ist dabei herausgekommen? Und es geht einmal um die Bewohnerin, es geht um das Mikroklima hier. Was können Sie dazu sagen?
Also bei der Temperaturmessung herausgekommen ist, dass sich diese verplatteten und zubetonierten Flächen natürlich besonders aufheizen und auch in der Nacht viel weniger abkühlen als Flächen im Park, die wir auch gemessen haben, oder begrünte Flächen. Also der Temperaturunterschied ist auf jeden Fall mehrere Grad. Und es ist auch deutlich, dass also eine Wohnung, die sowohl zu einer verplatteten Fläche als auch zum Park rausgeht, der Wohnungsteil, der zur zubetonierten Fläche rausgeht, wesentlich wärmer ist, wie der Teil, der zum Park hin und zu den Bäumen rausgeht. Aber es gibt natürlich viele Wohnungen hier, die auch nach Süden ausgerichtet sind und im Vorfeld dieser Wohnungen eben alles verbetoniert ist. Und diese Bewohner, die beklagen sich natürlich bei Hitzeperioden sehr, dass ihre Wohnungen sehr heiß sind, wenig abkühlen und auch in der Nacht nicht abkühlen, weil wenn sie das Fenster nach vorne zu der zubetonierten Fläche aufmachen, kommt warme Luft, auch in der Nacht.
Jetzt gibt es die Bürgerinitiative Mehr Grün im Domagpark seit 2018. Sie haben auch Kontakt mit der Stadt aufgenommen. Die hat sich auch auf eine Diskussion mit Ihnen eingelassen, ist auch teilweise auf Ihre Forderungen eingegangen, aber in Ihren Augen, so wie ich das herausfinden und lesen konnte, bei weitem nicht genug. Woran hapert es denn, dass hier nicht nachgebessert wird? Und man sieht ja hier auch dieser Betonplatz, anders mag ich ihn jetzt auch nicht nennen. Und diese breiten Gehwege sind ja immer noch vorhanden, da hat sich ja nicht viel getan. Woran liegt es? Und dazu kommt ja, im Bebauungsplan stand es ja ganz anders. Ich dachte immer, bisher Bebauungspläne sind verpflichtend und da haben sich alle Bauherren, Stadt und so weiter daran zu halten. Dem ist ja scheinbar nicht so.
Dem ist scheinbar nicht so, dass also Bebauungspläne, wenn sie der Öffentlichkeit lange bevor der Bebauungsplan in seine Realisierung tritt, werden ja durchaus auf Bürgerversammlungen und so weiter und auch bei den Bezirksausschüssen diese Bebauungspläne visuell dargestellt. Und der durchgehende Eindruck, nicht nur von unserem Bebauungsplan, ist, das ist ja wunderbar grün, da gibt es viele Bäume und. Wenn der Bebauungsplan dann aber realisiert wird, sieht man, und so war es in unserem Viertel, wir haben unseren Augen kaum getraut, wie wenig Grün in den Straßenzügen auf den Plätzen dann umgesetzt wurde.
Und da kann man jetzt der Stadt nicht jetzt zum Beispiel mal rechtlich drohen und sagen, liebe Leute, Bebauungsplan schaut so und so aus und jetzt macht das mal.
Wir haben alles unternommen, Wir haben am Bezirksausschuss eine Eingabe gemacht. Wir haben über 500 Unterschriften gesammelt. Das ist eine ganze Menge für das Viertel. Unterschriften für mehr Grün. Wir haben am Oberbürgermeister einen Brief geschrieben, sehr ausführlichen, worauf er uns auch ausführlich geantwortet hat, dass Verbesserungen möglich wären, vielleicht der eine oder andere Parkplatz weniger und vielleicht der eine oder andere Baum mehr. Aber es gab dann auch ein Treffen unserer Bürgerinitiative mit Vertretern aus verschiedenen städtischen Ämtern und dem Bezirksausschuss. Letztendlich rausgekommen ist, dass uns zugestanden wurde, ein paar wenige, 8 oder 9 Bäume mehr werden gepflanzt werden. Aber bei der zentralen Geschichte der Versiegelung ist die Stadt knallhart. Da wird sie keinen Quadratmeter Grün umsetzen. Begründen tun sie es teilweise so, dass die unterirdischen Leitungen, die sogenannten Sparten, jetzt da sind und dass man da drunter zum Beispiel keine Bäume pflanzen kann mit großem Wurzelwerk. Aber natürlich könnten wir Grünflächen, die nicht mit Wurzeln besonders in die Tiefe gehen, natürlich könnten wir das machen. Aber die Stadt München, die ist die versiegelste Stadt in ganz Deutschland, die versiegelste Großstadt mit 49% versiegelte Flächen. Und ich kann es mir nur so erklären, München will in Bezug auf die Versiegelung den ersten Platz verteidigen.
Das kontrastiert aber ein bisschen mit dem, was jetzt auch gerade natürlich Grün-Rot, ich meine, die waren jetzt damals noch nicht in der Rathauskoalition, wo das Domarktviertel gebaut wurde, das war noch unter Schwarz-Rot. Aber das kontrastiert dann doch ein bisschen mit diesen vielen Aussagen und Reden, Klimaschutz steht ganz oben bei uns. Jetzt könnte man doch die Grünen gerade hier so ein bisschen in die Pflicht nehmen. Weil das, wenn ich sehe, würde ich jetzt als Fehlkonstruktion bezeichnen. Also anders. Ich bin auch wirklich verblüfft, als ich hierher gekommen bin, wie das hier aussieht. Und kann man das denn jetzt nicht auch rechtlich einklagen, dass hier nachgebessert wird? Es geht ja um einen Bebauungsplan, oder geht das nicht?
Ist eine interessante Frage, ob es rechtlich einklagbar wäre. Das haben wir schon überlegt, es gibt ein Baugesetzbuch, das im Baugesetzbuch Paragraph so und so steht drin, da ist der Klimawandel und die Grünausstattung schon durchaus als wichtiges Element, was bei der Planung zu berücksichtigen ist. Okay, an das rechtlich einklagen, daran haben wir uns noch nicht gewagt. Was uns aus Quellen, auch Stadtplanungsamt, quasi zugespielt worden ist, dass wegen der Hartnäckigkeit unserer Initiative würde das Einfluss haben auf die Grünplanung in zukünftigen Stadtteilen, zum Beispiel Bayernkaserne. Für unser Viertel wird sie leider nicht viel ändern, aber immerhin hat unser Viertel Modellcharakter mittlerweile durch gute Presse erreicht, Modell, wie in Zeiten des Klimawandels ein neues Stadtviertel nicht aussehen darf.
Das ist natürlich schön, fühlen sich wahrscheinlich auch sehr geehrt, dass das Domarktviertel hier so einen negativen Modellcharakter hat, aber den Leuten hier im Viertel bringt das ja in keinster Weise weiter, oder? Was planen Sie denn als nächste Schritte oder ist da so ein bisschen auch das Ende der Fahnenstange jetzt erreicht und Sie müssen sich damit abfinden, wohl oder übel?
Also wir werden sicherlich das Thema Entsiegelung, da werden wir dranbleiben. Und die Karten im Bezirksausschuss und im Stadtrat sind ja neu gemischt. Also es ist eine andere Zusammensetzung. Die Grünen und so weiter haben jetzt sehr zugelegt im Stadtrat, im Bezirksausschuss. Wir werden das Thema Entsiegelung, weil Entsiegelung ist möglich, an dem Thema werden wir dranbleiben.
Soweit Thomas Meyer, einer der Sprecher der Bürgerinitiative Mehr Grün im Domarktviertel. Zitat: München fördert Klima-, Ressourcen- und landschaftsschonende Siedlungs- und Baustrukturen und sorgt für ein gesundes Stadtklima. So heißt es in den strategischen Leitlinien des Münchner Referats für Stadtplanung und Bauordnung. Von einem gesunden Mikroklima kann im Domarktviertel aber keine Rede sein. Und wie Thomas Meyer schon richtig festgestellt hat, ist München die am stärksten versiegelte Großstadt und das, obwohl Rot-Grün oder jetzt Grün-Rot seit Jahrzehnten die Stadtpolitik prägen. Ein Armutszeugnis. Und eigentlich werden gerade jetzt mehr zusammenhängende Grünflächen dringend benötigt, um etwas zu unternehmen gegen die zunehmende Klimaerhitzung, von der insbesondere die Städte betroffen sind. Bis zu 8 Grad Temperaturanstieg soll es in München geben können, sagen einige Experten. So richten viele ihre Hoffnungen auf das Bürgerbegehren Grünflächen erhalten, das zumindest die öffentlichen Grünanlagen vor Begehrlichkeiten schützen würde. Dort heißt es: Sind Sie dafür, dass die Landeshauptstadt München alles unternimmt, damit sowohl Ihre im Flächennutzungsplan ausgewiesenen allgemeinen Grünflächen als auch Ihre öffentlichen Grünanlagen erhalten bleiben und nicht weiter versiegelt werden? Zitat Ende. Das Bürgerbegehren aber kommt und kommt nicht. Um ein Bürgerbegehren erfolgreich einzureichen, werden knapp 34.000 gültige Unterschriften benötigt. Gesammelt wurden bisher über 36.000. Würde also reichen. Da aber erfahrungsgemäß ca. 20% der Unterschriften fehlerhaft sein können, wird weiter gesammelt, um bei Einreichung des Bürgerbegehrens genug Reserveunterschriften zu haben. Dauert also noch ein bisschen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Schauen wir als nächstes auf das Hohenzollernkarree in Schwabing. Es ist gar nicht so lange her, da haben die Mieterinnen und Mieter des Hohenzollernkarrees schon mal einen Kampf gegen ihren Vermieter, die Maximanuel Immobilien GmbH, mit Hilfe des Mietervereins erfolgreich durchgefochten. Da ging es um Mieterhöhungen im Rahmen einer Modernisierung von bis zu 163%, die im letzten Jahr vor Gericht abgewehrt werden konnten. Diesmal hat sich das Unternehmen was Neues ausgedacht. Diesmal droht den 230 Mietparteien die Bebauung ihres preisgekrönten Innenhofes. Mehr dazu erfahren wir jetzt von Rudi Knaus, Mitglied im Bezirksausschuss Schwabing-West. Bevor er uns erläutert, was da genau geplant ist, beschreibt er zunächst, was das Hohenzollernkarree ausmacht.
Das Hohenzollernkarree ist ein Wohnblock zwischen der Herzogstraße, der Clemensstraße, der Fallmarreier Straße und der Erich-Kästner Straße in Schwabing-West. In der Mitte des Hohenzollernkarrees befindet sich ein 6500 Quadratmeter großer Innenhof mit Wiesen, vielen Bäumen, Kinderspielplatz und Sitzgruppen. Die Gebäude selbst wurden 1936 bis 1938 errichtet und befanden sich in den 90er Jahren im Besitz der Bayerischen Beamtenversicherung, die dem Bayerischen Staat gehört. Der verkaufte die Anlage 2014 an den Immobilienspekulanten Patricia Real Estate GmbH mit Sitz in Luxemburg, die sie wiederum an die Maximanuel Immobilien GmbH verkaufte. Ich selbst übrigens wohnte mit Familie von 1991 bis 1997 dort. Wir erlebten damals den Bau der Tiefgarage und die Anlage des grünen Innenhofs.
Laut Planungsreferat der Stadt München ist am 6. Mai von der Maximanuel Immobilien GmbH ein Bauantrag eingereicht worden, der aber nicht genehmigungsfähig gewesen sei. Nun möchte das Unternehmen im September, also jetzt in diesem Monat, einen modifizierten Antrag einreichen. So hieß es in der Süddeutschen Zeitung. Ist das schon passiert? Und was wissen Sie über die Bebauungspläne? Was soll denn hier gebaut werden?
Soweit mir bekannt, gibt es noch keinen neuen Bauantrag. Der letzte im Mai des Jahres zurückgezogene Antrag bezog sich auf einen Nachverdichtungsbau im Innenhof und wurde von der Lokalbaukommission in seinen Abmessungen abgelehnt, soll aber verändert neu gestellt werden. Außerdem, und das ist von der Nachverdichtung zu trennen, gibt es einen in 2018 von der Lokalbaukommission genehmigten Bauantrag zum Anbau von Balkonen zur Innenhofseite, der bis jetzt nicht begonnen wurde. Seit 1,5 Jahren ist der Innenhof durch Bauzäune und Baugruben praktisch unbenutzbar.
Welche Folgen hätten denn die beiden Dinge für die Mieterinnen und Mieter?
Der bereits genehmigte Anbau von Balkonen, außerdem Dämmungsmaßnahmen und neue Fenster, haben zur Folge, dass es als Modernisierungsmaßnahme auf die derzeitigen Mieten, die sich im Rahmen des Mietspiegels um die 11 Euro pro Quadratmeter bewegen, umgelegt werden kann. Allerdings ist diese Umlage seit dem 01.01.2019 auf 3 Euro pro Quadratmeter in 6 Jahren gedeckelt. Die Nachverdichtung im Innenhof hat zur Folge, dass nur noch eine auf ca. 2000 Quadratmeter geschrumpfte Fläche für die Anwohner als Erholungs- und Frischluftfläche zur Verfügung steht. Außerdem fällt eine Frischluftoase für Schwabing-West weg, den am dichtesten besiedelten Stadtteil Münchens. Da im Nachverdichtungsbau, im geplanten Nachverdichtungsbau, 40 Wohnungen als Eigentumswohnungen geplant sind und davon auszugehen ist, dass diese Eigentumswohnungen im Hochpreissegment angeboten werden, wie übrigens jüngste Wohnungsbauten in der Umgebung mit Kaufpreisen zwischen 850.000 Euro bis 2,6 Millionen Euro. würde das die Bevölkerungsstruktur im Hohenzollern-Karree und in Schwabing-West weiter verändern.
Die Max-Emanuel Immobilien GmbH soll laut Süddeutscher Zeitung zudem Mieterinnen und Mieter anschreiben, in denen, also Zitat, in denen Abfindungsprämien bei Auszug aus der Wohnung bis Ende März 2021 in Aussicht gestellt werden. Was könnte denn da dahinter stecken? Warum macht das das Unternehmen?
Tja, diese Kündigungsaufforderungen, wie ich das nenne, verbunden mit Abfindungsprämien, betreffen langjährige Bestandsmieter bisher, die noch günstige Mieten zahlen. Nach deren eventuellem Auszug werden die Wohnungen luxussaniert, das heißt beheizbare Handtuchhalter im Bad, Parkettfußböden, neue Fenster oder Türen und so weiter, um sie anschließend teuer vermieten zu können. Das Hohenzollern-Karree befindet sich in einem Erhaltungssatzungsgebiet, wo Bestandsmietern nicht gekündigt werden darf. Also Mieter, die schon lange da drin wohnen. Die Mietwohnungen nicht in Eigentumswohnungen umgewandelt werden dürfen, die Mieten sich am Mietspiegel der Umgebung orientieren müssen und Modernisierungen nur bis zu einer bestimmten Höhe umgelegt werden dürfen. Trotzdem werden inzwischen von der Max Emanuel Immobilien GmbH Wohnungen zu über 20 Euro pro Quadratmeter in Mietportalen angeboten. Anscheinend gibt es Interessenten, die diese Mieten zahlen können und wollen. Im Übrigen gilt eine Erhaltungssatzung für 5 Jahre und wird dann automatisch erneuert, wenn die Voraussetzungen, das heißt Mieten im Rahmen des städtischen Mietspiegels für die meisten Bewohner, noch vorliegen, um erneut die Erhaltungssatzung in Anwendung zu bringen. Wenn nicht, können Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Eventuell spekuliert die Max Emanuel Immobilien GmbH spekuliert darauf.
Kommen wir wieder zurück zu den Nachverdichtungsplänen des Unternehmens. Der Bezirksausschuss Schwabing-West hat den Innenhof als wunderschöne Frischluftoase bezeichnet. Und die Stadt hat 1998, also schon ein bisschen zurück, den Innenhof sogar ausgezeichnet. Für was?
Die Kriterien für die damalige Auszeichnung kenne ich nicht. Anzunehmen ist, dass man damals darüber glücklich war, dass ein hässlicher asphaltierter Innenhof mit Garagen begrünt wurde. Das war sehr gelungen. Man sonnte sich auf den Ruhebänken, Kinder spielten Fußball, Haushalte haben an ausgewiesenen Stellen Wäsche getrocknet.
Welche ökologischen Folgen hätte es denn, wenn der Innenhof bebaut wird?
Naja, ich bin kein Klimaspezialist, aber es liegt auf der Hand, dass die Fällung von sauerstoffspendenden Bäumen und die Zerstörung einer Frischluftschneise der Klimaverbesserung nicht förderlich ist.
Die Mieterinnen und Mieter des Hohenzollern-Karrees haben ja schon mal einen Kampf gegen den Vermieter, damals mit Hilfe des Mietervereins, erfolgreich durchgefochten. Da ging es um Mieterhöhungen im Rahmen einer Modernisierung von bis zu 163%. Können Sie noch mal kurz den Fall schildern?
Ja, das war 2019. Von über 200 Mietern hatten sich bereits 2014, als das Karree von der Bayerischen Beamtenversicherung an die Patrizia verkauft wurde, ca. 140 Mieter, sogar über 140 Mieter, zu einer Mietergemeinschaft zusammengeschlossen und die erste bundesweite Musterfeststellungsklage im Mietrecht vor dem obersten Landesgericht mit Hilfe des Münchner Mietervereins erfolgreich durchgefochten. Beispielsweise müssen Mieter auf die Mieterhöhungen zum Beispiel in doppelter Höhe und mehr, also bis zu 163%, zugekommen wären, nach dem Gerichtsurteil nur moderate Mieterhöhungen zahlen. Ein Beispiel. Ein Mieter zahlte für 50 Quadratmeter 700 Euro. Nach der ursprünglichen Mieterhöhung hätte er 645 Euro mehr zahlen sollen, also ca. 95% mehr. Nachdem das Oberlandesgericht die 11 Euro Modernisierungsumlage pro Quadratmeter, die bis Ende 2018 galt, gekippt hatte, und das neue Gesetz nur 3 Euro pro Quadratmeter Umlage, und zwar längstens auf 6 Jahre erlaubt, wären es bei diesem Mieter eine um 150 Euro erhöhte Miete. Also es ist ein Unterschied, ob es 645 Euro sind oder gewesen wären, oder ob es nur 150 Euro sind.
Kommen wir wieder zurück zu den aktuellen Plänen des Vermieters. Was können denn die Mieterinnen und Mieter dagegen tun, dass bei Ihnen ein Haus mitten in den schönen Innenhof gestellt wird? Kann man so wie gegen die Mieterhöhungspläne Ende 2018 juristische Wege gehen?
Naja, Was man tun kann, ist Öffentlichkeit, Öffentlichkeit, Öffentlichkeit und politischer Druck. Die Immobilienspekulanten möchten natürlich am liebsten im Geheimen und Dunkeln agieren. Leider entscheidet die Lokalbaukommission, das ist eine dem Referat für Bauplanung und Raumordnung zugeordnete Behörde, stur nach dem Bundesbaugesetzbuch, das heißt, geprüft werden nur Abstandsflächen zu umliegenden Bestandsgebäuden und so weiter. Klimaziele sind noch nicht in städtische Bauleitpläne eingeflossen, obwohl in der Stadtpolitik die Klimaneutralität bis 2035 ausgerufen wurde und in den kommenden Jahren sogar ein eigenes städtisches Referat für Klima- und Umweltschutz mit 500 Mitarbeitern geplant ist.
Stadt und auch der Bezirksausschuss scheinen ja machtlos gegen die Bebauungspläne, wenn ich das richtig verstanden habe. Woran liegt das und wie könnte man sowas ändern?
Also die BAs, die Bezirksausschüsse, können immer nur Stellungnahmen abgeben, zustimmende oder ablehnende, und dann einen entsprechenden Antrag an die zuständigen Behörden oder Referate der Stadt München stellen. Bauentscheidungen fallen ins Ressort des Baureferats. Um Wohnungsleerstand oder Zweckentfremdung kümmert sich das Sozialreferat. In Erhaltungssatzungsgebieten hat die Stadt gewisse Eingriffsrechte, zum Beispiel das Vorkaufsrecht bei Immobilien. Ansonsten entscheidet das Bundesbaugesetz. Hier macht die Stadt München entweder selbst oder über den Deutschen Städtetag Vorschläge für Änderungen zugunsten der Stadt und ihrer Bewohner.
Jetzt vielleicht zum Schluss noch die Frage. Das heißt, als nächster Schritt gilt es jetzt erst einmal abzuwarten, ob denn ein neuer, modifizierter Antrag von der Max Emanuel Immobilien GmbH eingereicht wurde. Und dann muss man erst mal schauen, ob man und wie man darauf reagieren kann, oder?
Ja, so ist es. Es gilt jetzt, den erneuten Antrag abzuwarten. Und dann wird der Bezirksausschuss Schwabing-West seine Stellungnahme dazu abgeben.
Soweit Rudi Knaus, Mitglied im Bezirksausschuss Schwabing-West, zu den möglichen Plänen der Max Emanuel Immobilien GmbH mit dem Hohenzollern-Karree, in dem 230 Mietparteien leben. Ob die Wohnblocks an der Karl-Theodor-Straße oder das Hohenzollern-Karree, denen Nachverdichtung droht, oder die Betonwüste im Domagviertel. Das sind nur drei Beispiele, die zeigen, wie es nicht funktionieren kann. Doch diese Beispiele sind exemplarisch für viele weitere Bauprojekte in München, bei denen Umwelt- und Klimaschutz sowie die Interessen der Mieterinnen und Mieter nicht im Blick stehen. Es geht ums Geschäft, es geht um immer mehr Wohnraum für die schnell wachsende Stadt. Und ein Ende des Wachstums ist nicht abzusehen. Der Eckgarten, die Siedlung Ludwigsfeld, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme SEM in Feldmoching sind da nur die größten im Münchner Norden. Überall, wo zwischen den Häusern noch Grünflächen sind, wird versucht, die Lücken zu schließen, werden in Innenhöfe Häuser gebaut. Vordergründig geht es immer um das Gleiche, es geht um die gute Sache, es geht um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und gegen hohe Mieten. Nur helfen tut es nicht. Wie sollte es auch, wenn nach München bzw. in die Metropolregion München immer mehr Menschen kommen? Zum Beispiel wegen der vielen neuen Gewerbebauten, Büros und hochbezahlten Jobs hier oder der guten Infrastruktur. Was dann wieder heißt, noch mehr zu bauen, diesmal Wohnungen, um die neuen Beschäftigten unterzubringen. Und dazu werden weitere Grünflächen benötigt und geopfert. Und so weiter. Momentan werden etwa 3,5 mal so viele Arbeitsplätze in München geschaffen, wie Wohnungen gebaut werden. Insgesamt nimmt nach den Prognosen des Bayerischen Landesamts für Statistik die Bevölkerung der Region München von 2,88 Millionen Einwohner im Jahr 2017 auf 3,2 Millionen im Jahr 2037 zu. Die Zahl der Einwohner in München wird voraussichtlich von derzeit 1,46 auf 1,62 Millionen ansteigen. Das entspricht einem Wachstum von rund 11,5% in 20 Jahren. Wie kann man diesem Wachstum, diesem Wettlauf zwischen Gewerbe und Arbeitsplätzen auf der einen und Wohnraum auf der anderen etwas entgegensetzen? Indem man große Investitionsprogramme auflegt, mit denen Geld in abgehängte Regionen bzw. in deren Infrastruktur gesteckt wird, sei es bei der Mobilität, beim Internet oder bei Bildungseinrichtungen. Vielleicht gelingt es so, Menschen in ihrer Heimatstadt und in ihrer Heimatgemeinde zu halten. Das wäre gut für diese Regionen und auch gut für Mensch und Natur in München. Nur mit weniger Wachstum, besser mit einem Nullwachstum, bleibt die Stadt lebens- und liebenswert. Und nur so kann die Klimaneutralität bis 2035 erreicht werden. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht's jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.